Die Sachen, die ich untersucht habe, kann man mit Experimenten einfach nicht untersuchen. Also es wird kein Experiment für ein Endlager geben, was in einer Million Jahre passiert. Das ist einfach nicht möglich. Und da ist eben die Modellierung eine sehr schöne, tolle Ergänzung, um solche Aspekte untersuchen zu können.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam. Heute Endlagerung von hochradioaktivem Abfall aus geowissenschaftlicher Perspektive mit Dr. Theresa Hennig.
Mit dem Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie im Jahr 2023 fallen in Deutschland rund 1900 Behälter mit hochradioaktivem Müll an.
Die Frage der Endlagerung ist von großer Relevanz und beschäftigt Politik sowie Wissenschaft. So auch die Geoökologin Theresa Hennig.
Ich habe halt Geoökologie studiert und mich immer mehr für Umwelt- und Naturschutz interessiert und dachte, oh, Endlagerung. Ich habe halt wie die meisten erst an Kernenergie gedacht und dann lange gebraucht, um für mich klarzumachen, dass es eben keinen besseren Naturschutz gibt als ein nachhaltiger Umgang damit, weil man sich bewusst machen muss, dass eben zwei Generationen von der Kernenergie profitiert haben und 33.000 Generationen werden damit zu tun haben, mit der Sorge um die Abfälle.
Inspiration zum möglichen Umgang mit radioaktiven Materialien kommt dabei direkt aus der Natur.
Und zwar gibt es zum einen natürliche Kernreaktoren in Afrika, in Oklo, wo sich gezeigt hat, dass das radioaktive Material den Kernreaktor nur um wenige Zentimeter verlassen hat, weil auch der Kernreaktor dort mit einer Tonschicht ummantelt ist. Und dann gibt es noch eine sehr große, die zweitgrößte Erzlagerstätte der Welt. Die befindet sich in Kanada, in mehreren hundert Metern Tiefe. Und oben an der Oberfläche kann man beispielsweise keine Radioaktivität oder keine erhöhte Radioaktivität neben der natürlichen Strahlung messen.
Auch dort ist das Uranerz von einer Tonschicht umlagert.
Und dann sind noch mehrere andere Sedimentschichten darüber, die eben für den Einschluss der Radionuklide dort sorgen. Also eine Ummantelung mit Tonmineralen wird in den meisten Endlagerkonzepten vorgesehen, ob man nur in Granit oder Tongestein einlagert.
In ihrer Dissertation hat sich Theresa Hennig mit der Migrationsfähigkeit von Uran durch Gestein beschäftigt.
Untersucht wurde unter anderem, wie weit sich Uran in einem bestimmten Zeitraum durch Gestein bewegt. Grundlage für Hennigs Arbeit waren dabei Daten eines Untertagelabors in der Schweiz.
Dabei war ein bestimmtes Gestein, genauer gesagt ein Tongestein, von besonderem Interesse.
Also das Würzgestein, was ich mir ausgesucht habe, ist der Opalinuston. Das ist das ausgewählte Würzgestein in der Schweiz. Und der kommt aber auch in Süddeutschland vor, weswegen er eben auch für das deutsche Standortauswahlverfahren eine Rolle spielt. Und der Opalinuston ist zwar an sich ein relativ homogenes Gestein, aber er hat eben doch verschiedene Schichten, die sich in ihrer Mineralogie unterscheiden. Und eine Frage war eben, spielt vor allen Dingen die unterschiedliche Tonmineralmenge eine Rolle für die Uranmigration? Und es hat sich dabei eben gezeigt, dass es primär die unterschiedliche Zusammensetzung des Porenwassers ist in diesen Schichten, die bestimmt, wie weit das Uran kommt.
Unter Porenwasser versteht man den Wasseranteil, der in kleinsten Hohlräumen von Gesteinen vorhanden ist.
Entscheidend für den Transport von Uran ist dabei, wie viel CO2 im Porenwasser gelöst ist.
Also dominiert das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht die Sorptionskapazität des Gesteins oder bestimmt, wie viel Uran sorbieren kann am Ende.
Für die Bewegung von Uran und anderen Stoffen im Gestein verwenden Geowissenschaftler und Geowissenschaftlerinnen den Begriff der Migrationslänge.
Also für uns bedeutet das halt immer, wie weit das Uran kommt. Und das beinhaltet eben einmal die Diffusion, also den Transportprozess im Gestein, da wir uns einen Tonstein angeguckt haben, der eben eine sehr geringe Durchlässigkeit hat, einen sehr kleinen Porenraum, dominiert eben die Diffusion, also der Transport durch Konzentrationsunterschiede, um es vereinfacht zu sagen, den Transport. Und die Sorption ist quasi ein Prozess, der diesen Transport verlangsamt. Also er hält halt einen Teil der Radionuklide zurück, wodurch eben weniger weiter transportiert werden können. Und beide Prozesse zusammen bestimmen dann eben die Migrationslänge, die ich immer in meiner Arbeit verwendet habe, um die Ergebnisse zu verdeutlichen. Weil ob was 15 oder 15 Meter weit kommt, damit kann jeder Mensch was anfangen und sich das irgendwie vorstellen, als wenn ich das in Sorptionskoeffizienten ausdrücke oder in anderen Parametern, die man noch so verwenden könnte.
Einige radioaktive Materialien wie Uran haben eine extrem lange Halbwertszeit. Sie zerfallen also sehr langsam.
In Laborexperimenten hat Uran beispielsweise während eines Zeitraums von 70 Tagen nur eine Migrationslänge von 2 Millimetern.
Das deutsche Standortauswahlverfahren fordert eine sichere Endlagerung für den Zeitraum von 1 Million Jahren.
Das Innovative an meiner Arbeit ist, dass ich erstmalig auf der großen Skala, sprich also auf der 100-Meter-Skala, reaktive Transportsimulation verwendet habe, um die Migration von Uran, was der Hauptbestandteil abgebrannter Brennelemente ist, quantitativ zu untersuchen. Also immer mit der Fragestellung, wie weit kommt das Uran in 1 Million Jahre? Und hat es eben unter unterschiedlichen Gesichtspunkten untersucht.
Diese zeitliche und räumliche Skala ist die Grundlage für jede Sicherheitsbewertung potenzieller Endlagerstätten in Deutschland.
Das Standortauswahlverfahren schreibt eine Mächtigkeit von mindestens 100 Metern für das Endlager umgebende Gestein vor.
Diese Dimensionen lassen sich nicht experimentell untersuchen. Stattdessen arbeitet Theresa Hennig mit Modellen und Simulationen.
Ich habe mir das Untertagelabor Monterie in der Schweiz, also die Datenbank, die dort erstellt wurde, herausgesucht. Einfach, weil dort wird seit mehr als 20 Jahren am Opalinuston geforscht und sind so viele Daten erhoben worden. Davon habe ich einfach unglaublich profitiert und das halt genutzt.
Aus den Daten des Felslabors sind Theresa Hennig Simulationen entstanden.
Dabei werden unterschiedliche Einflussfaktoren untersucht und bewertet.
Also meine Simulationen beziehen sich auch immer nur auf das Wirtsgestein. Ich habe quasi die anderen Barrieren, die noch in einem Endlagerkonzept mit drin sind, nicht berücksichtigt, um das Modellkonzept zu vereinfachen und die Effekte dann am Ende im Wirtsgestein selber zu sehen. Das muss man auch immer bei den Migrationslängen meiner Arbeit berücksichtigen und im Hinterkopf behalten, dass die quasi nochmal mehr reduziert werden würden durch die anderen Barrieren. Und ich habe ein Ranking aufgestellt, basierend auf meinen modellierten Migrationslängen. Und da hat sich, wie gesagt, gezeigt, dass das Allerwichtigste ist, wenn wir uns einen anderen Standort oder ähnliche Standorte angucken, immer der Partialdruck des CO2s, also wie ist das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht an dem Standort definiert, weil der eben bestimmt, wie das Uran im Porenwasser vorliegt und damit auch am Ende, wie viel Uran für diese Option zur Verfügung steht.
Außerdem ist die Entfernung zu den nächsten Grundwasserleitern von Bedeutung.
Da die eben über die geologischen Zeiträume, von denen wir hier sprechen, also Millionen von Jahren bzw. 1 Million Jahre, einen Einfluss haben können und somit die Geochemie innerhalb der Zielformation beeinflussen können.
Der dritte Einflussfaktor ist die Menge der Tonminerale.
Die sind auch sehr wichtig. Allerdings, ob es nur 40, 50 oder 60% Tonminerale sind, das ist nicht der entscheidende Faktor am Ende, solange es eben immer genug Tonminerale sind, was halt der Fall ist, solange wir von einem Tonstein reden.
Theresa Hennigs Simulationen haben schlussendlich ergeben, dass die Geochemie des Porenwassers die entscheidende Rolle für die Uranmigration durch die Tonformation spielt.
Eine Erkenntnis, die durch Experimente allein nicht gewonnen werden konnte.
Die Modellierungsergebnisse werden also wesentlich zur Standortsuche von potenziellen Endlagerstandorten in Deutschland beitragen.
Zum einen könnte man es eben auf andere Standorte übertragen. Solange man die geochemischen Daten hat, für die Tonmineralogie könnte man auch Durchschnittswerte nehmen. Das muss man nicht so genau wissen, weil eben, wie schon gesagt, es ist am Ende egal, ob es 40, 50, 60 sind. Und vor allen Dingen der Workflow oder wie man vorgehen kann, also das ist vor allen Dingen für andere Endlagerstandorte wichtig. Welche Rolle vor allen Dingen die Hydrogeologie spielen kann, das haben die Modelle gezeigt. Und es kann genutzt werden, um eine grobe oder eine schnelle Abschätzung der Migrationslängen zu machen.
In Deutschland befindet sich die Suche nach geeigneten Endlagern für hochradioaktiven Abfall momentan in der ersten von 3 Phasen.
Es werden geologische Daten gesammelt und ausgewertet, um Standorte zu finden, die prinzipiell geeignet wären.
Im zweiten Schritt werden diese dann genauer überprüft.
Wenn man dann soweit ist und einen genauen Standort hat, der im Tonstein ist, dann könnte man auch mein Modell verwenden.
Der Prozess der Endlagersuche wird politische Entscheidungsträger noch geraume Zeit beschäftigen.
Wissenschaftliche Erkenntnisse sind dabei unverzichtbar.
Mich hat halt im Rahmen der Doktorarbeit die Wissenschaft schon gepackt. Wenn man vor ein Problem stößt, das zu lösen, sich damit auseinanderzusetzen, woran liegt es? Und dann, wenn das Modell funktioniert, dass man bestimmte Sachen so gut untersuchen kann.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Produziert von Speak Low im Auftrag der Innovativen Hochschule Potsdam.